HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. In den christlichen Kirchen beginnt heute die von starken Ritualen geprägte Karwoche. Am Gründonnerstag zum Beispiel erinnern die Kirchen an das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und laut biblischen Berichten hat er sie aufgefordert, das Mahl auch weiterhin in Erinnerung an ihn zu feiern. Erinnerungen prägen das Leben. Gute Erinnerungen sind ein Schatz, den wir heben können. Damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema: die Kraft der guten Erinnerung. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge aus Kirchen und Religionen. In Fulda, in der von Schildeckstraße, steht ein dreistöckiges Haus mit einer durchaus besonderen Geschichte. Es trägt den Namen Rabbinervilla. Es gehört zu den wenigen historischen Gebäuden, die sich als steinerne Zeugnisse jüdischen Lebens in Fulda erhalten haben. Und über dieses Haus ist jetzt ein neues Buch erschienen. Es erzählt von den zahlreichen jüdischen Familien, die bis 1938 dort gewohnt haben.
Wie der Name schon verrät, hat hier einst der Fulda Provinzialrabbiner Dr. Michael Kahn mit seiner Familie gelebt. Das Gebäude wurde 1902 fertiggestellt und ist das Zuhause der Familie Kahn, bis sie 1938 aus Deutschland fliehen müssen. Aber die Villa hatte noch mehr Bewohner. Wer genau dort gewohnt hat, hat Autor Klaus H. Ort herausgefunden. 5 Jahre lang hat er sich mit der Rabbinervilla beschäftigt. Dass ein ganzes Buch aus seiner Recherche entsteht, war zu Beginn gar nicht geplant, erzählt Ort.
Wir hatten uns überlegt, weil es zu dem Haus selber nichts gab, einfach selber mal auf diese Suche zu gehen und mal rauszufinden, wer war das? Also was gab es für Bewohner? Wer war der Hausherr? Wer war der Baumeister? Und das wollten wir im Grunde genommen in so einem kurzen, knackigen Flyer packen. Ja, aber wir hätten nie gedacht, was wir alles ausfindig machen zu diesem Haus.
Am Ende sind es 200 Seiten geworden mit dem Titel Die Fulda Rabbinervilla. Klaus Ort ist eigentlich Mitarbeiter im Kulturamt in Fulda, hat die Recherche größtenteils in seiner Freizeit betrieben.
Ja, es begann eigentlich alles mit der Spurensuche im Fulda Stadtarchiv. Also ich habe die Meldekarten und die Fulda Adressbücher, die historischen, durchgeschaut und habe geguckt, wo gibt es denn Parallelen, wo gibt es Überschneidungen zum Haus Schildeckstraße 12. Dann hatte man quasi wie so eine Skizze und die hat man dann gefüllt.
Heutzutage gehört das Haus der Fulda Familie Kropp. Ingeborg Kropp-Arendt hat es vor 10 Jahren von ihren Eltern übernommen. Seitdem ist sie fasziniert von dem Gebäude.
Als ich damals das erste Mal in dieses Haus gegangen bin, über die knarrenden Treppenstufen gegangen bin, war dann in den einzelnen Wohnungen, die heute ja zum großen Teil Büros sind, habe ich gedacht, da ist so ganz viel historisches Leben und dieses historische Leben möchte ich ergründen.
Das Buch erzählt nicht nur, wer alles in der Rabbinervilla gelebt hat, es erzählt auch vom jüdischen Leben damals in Fulda allgemein, sowohl vor als auch nach der Machtergreifung der Nazis. Für Ingeborg Kropp-Arendt ist das wichtig.
In naher Zukunft wird es ja keine Zeitzeugen mehr geben aus dem Holocaust und wir brauchen steinerne Zeugnisse für die Zukunft. Und diese steinernen Zeugnisse ist unter anderem ist das die Fuldaer Rabbinervilla. Und aus diesem Grund ist es mir ganz, ganz wichtig, dass dieses Haus einen bedeutenderen Platz bekommt als bisher. Und das ist mit diesem Buch fantastisch möglich.
Die Rabbinervilla in Fulda, eines der wenigen steinernen Zeugnisse jüdischen Lebens in Fulda. Und die wechselvolle Geschichte dieses Hauses ist jetzt in einem neuen Buch erzählt worden. Unsere Reporterin Katinka Mumme berichtete davon. Staatsleistung. Das ist ein Wort, unter dem sich kaum jemand etwas vorstellen kann. Das sind Gelder, die die christlichen Kirchen jährlich von den Bundesländern bekommen. Ihre Zahlung ist schon in der Weimarer Reichsverfassung festgelegt, die Teil des Grundgesetzes ist. Und diese Staatsleistungen sind im Grunde so etwas wie eine Entschädigungszahlung des Staates für die großflächigen Enteignungen der Kirchen im 19. Jahrhundert. Es geht um eine Summe von rund 600 Millionen Euro jährlich. In den Haushalten der Landeskirchen und Bistümer ist das ein Anteil von rund 2% der Einnahmen. Schon lange wird die Ablösung dieser Staatsleistung gefordert. Die Berliner Koalition wollte das eigentlich regeln. Die Kirchen zeigen sich gesprächsbereit und trotzdem geht die Sache nicht recht voran. Hans-Joachim Viehweger hat nach den Gründen gefragt.
Anfang des 19. Jahrhunderts sind Kirchen in Deutschland sehr weitgehend enteignet worden.
Im Gegenzug wurde den Kirchen versprochen, dauerhaft bei der Finanzierung zu helfen, sagt Lars Castellucci, religionspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag. Das seien Eigentumsrechte, die in einem Rechtsstaat nicht einfach gestrichen werden können, ergänzt der evangelische Kirchenrechtler Michael Germann von der Universität Halle.
Die Staatsleistungen sind ja keine staatliche Förderung der Kirchen. Die werden nicht nach Gutdünken, nicht nach Wohlwollen vom Staat bezahlt, sondern es sind kirchliche Vermögensrechte.
Doch eigentlich sollte es die Zahlungen, derzeit sind es im Jahr mehr als 600 Millionen Euro, gar nicht mehr geben. Sie sollen abgelöst werden, hieß es schon 1919 in der Weimarer Verfassung. Der Paragraph wurde 1949 ins Grundgesetz übernommen. Der Staat müsste also handeln, sagt Germann.
Dass er nichts unternimmt, um seine Ablösungspflicht zu erfüllen, ist verfassungswidrig.
Doch weder von der Politik noch von den Kirchen wurden größere Anstrengungen unternommen, zu einer Lösung zu kommen. Was auch daran liegt, dass eine Ablösung teuer ist, so Lars Castellucci.
Zunächst mal heißt Ablösung nach Auffassung praktisch aller Expertinnen und Experten, dass nochmal Geld in die Hand genommen werden muss.
Das heißt, die Kirchen sollen in die Lage versetzt werden, die Aufgaben, die derzeit aus den Staatsleistungen bezahlt werden, selbst zu finanzieren. Beispielsweise, indem sie eine größere Summe ausbezahlt bekommen, aus der dann Zinsen fließen. Das würde allerdings die öffentlichen Haushalte massiv belasten. Und zwar konkret die Haushalte der Länder. Die sind nämlich für die Staatsleistungen verantwortlich.
Dass die natürlich nicht jubeln, wenn sie jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen sollen, also dass da Widerstand kommt, ist nicht überraschend.
Drei Länder sind besonders betroffen: Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Sie zahlen mehr als die Hälfte der gesamten Staatsleistungen. Über Parteigrenzen hinweg haben die Regierungschefs Winfried Kretschmann von den Grünen, Markus Söder, CSU und Malu Dreyer, SPD, schon mal wissen lassen, dass sie im Moment keine zusätzlichen Belastungen in ihren Landeshaushalten verkraften können. Der Kirchenrechtler Michael Germann hält das für kurzsichtig. Unabhängig vom Verfassungsauftrag müssten die Länder selbst ein Interesse an einer Lösung haben.
Nach der Ablösung sind sie die Staatsleistungspflicht ja los. Die Ablösung belastet sie eine Zeit lang, durchaus erheblich, aber danach sind sie dauerhaft entlastet.
So sieht das auch der SPD-Politiker Castellucci. Die Belastungen der Länder könnten über viele Jahre verteilt werden. Aber so wie im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vereinbart, müsse der Bund jetzt endlich die Grundsätze dafür aufstellen. Der Verfassungsauftrag müsse endlich eingelöst werden.
Warum es so mühsam ist, die sogenannten Staatsleistungen der Länder an die christlichen Kirchen abzulösen, das beschrieb Hans-Joachim Viehweger aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Gestern Abend schon hat das heutige jüdische Purimfest begonnen. Es erinnert an die Rettung des jüdischen Volkes aus einer schweren Bedrohung. Nach dem biblischen Buch Esther versuchte Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, die gesamten Juden im damaligen persischen Weltreich an einem Tag zu ermorden. Sein Name wurde damit gleichsam zum Symbol der Judenfeindschaft. Das Purimfest selbst wird jedoch in äußerst ausgelassener und fröhlicher Stimmung gefeiert. Der Antisemitismus wird gleichsam verlacht.
Wodka und Wein kreisen durch die Synagoge. In den Reihen sitzen Bauarbeiter, Macker, Tussen, Königinnen, Prinzen und Terroristen. Alles Verkleidungen, selbstverständlich. Und der größte Spaß, während jemand vorne das biblische Buch Esther in einem ganz besonderen Sprechgesang vorliest, unterbricht die Gemeinde immer wieder und macht auf ein Stichwort hin solchen Krach, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen kann. Die Geschichte von Purim spielt im antiken Persien. Der Bösewicht Haman will alle Juden im Persischen Reich umbringen lassen, doch die Frau des Königs, Esther und ihr Onkel Mordechai, beide jüdisch, die wissen das zu verhindern. Am Ende landet der Bösewicht Haman am Galgen. Diese Geschichte ist in der Synagoge zu hören. Jedes Mal, wenn der Name des Antisemiten in der Geschichte auftaucht, machen alle in der Gemeinde Krach mit speziellen Ratschen, mit Rasseln, mit den Füßen, mit den Händen, mit Pfiffen und mit eigens für Purim programmierten Krachmach-Apps. Eine jüdische Sitte besagt, man soll an Purim so viel Alkohol trinken, bis man die Sätze "Gelobt sei Mordechai" und "Verflucht sei Haman" nicht mehr unterscheiden kann, bis die Grenze zwischen Gut und Böse im Alkohol verschwimmt. An allen anderen Tagen im Jahr ist die Unterscheidung zwischen Gut und Böse total wichtig im Judentum. Aber an Purim steht die Welt Kopf. Purim ist ein Tag der Partys und bei all dem Alkohol muss man auch etwas essen. Beliebt sind Teigtaschen mit Mohnfüllung, die sogenannten Hamantaschen oder Hamanohren.
Spott und Hohn über den Antisemiten. Gerald Bayroth beschrieb uns das jüdische Purimfest, das heute gefeiert wird, das gestern Abend schon begonnen hat.
HR Info. Himmel und Erde.
Am kommenden Donnerstag, am Gründonnerstag, feiern die christlichen Kirchen die Einsetzung des Abendmahls durch Jesus und seine Jünger. Das war ein letztes gemeinsames Essen vor seiner Gefangennahme. Laut den biblischen Berichten sprach Jesus dabei jeweils ein Segenswort über den Wein und das Brot und forderte seine Jünger dann auf, solches tut zu meinem Gedächtnis. Welche Kraft in diesem Gedenken und Erinnern steckt, damit beschäftige ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Achim Behrens ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat kürzlich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wenn das christliche Abendmahl als Gedächtnismahl gefeiert wird, an was wird dabei erinnert?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich tatsächlich diesen Kontext aufruft, der da kommt. Also der Apostel Paulus zitiert ja diese Abendmahlsworte im ersten Korintherbrief und leitet die ein mit der Formulierung, unser Herr Jesus Christus in der Nacht, der er verraten ward. Also es wird nicht einfach nur an Jesus erinnert und an sein Leben, das auch, sondern es wird aufgerufen, was dann passiert ist am Kreuz. Das in Christus, so bekennt es die Christenheit, Gott selbst in das Leid der Menschen geht, um die, in der klassischen Formulierung, die Sünde der Welt zu tragen, die Trennung zwischen Gott und Mensch zu überwinden. Und deswegen ist wichtig, dass Jesus auch noch sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Also das, was da am Kreuz für alle Welt geschehen ist, soll im Abendmahl für jeden einzelnen Menschen quasi physisch erfahrbar werden. Und die Formulierung, das tut zu meinem Gedächtnis, ist dann eine Aufforderung, sich daran zu erinnern, dass das passiert ist, aber auch es zu wiederholen. Also das tut zu meinem Gedächtnis. Deswegen feiern wir bis heute Abend mal.
Jesus war Jude, genauso wie seine Jünger, und er hat an dem Abend mit ihnen eigentlich das jüdische Pessachmahl gefeiert. Auch bei diesem Fest geht es um eine ritualisierte Erinnerung. Was wird da ins Gedächtnis gerufen?
Ja, also manchmal ärgert man sich ja als Christenmensch, dass man manche schöne Sitten des Judentums nicht hat. Also in der jüdischen Familie wird das Pessachfest gefeiert so, dass das jüngste Familienmitglied das älteste fragt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und dann erzählt der Älteste die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Davon, dass Israel in der Sklaverei gelebt hat und dass Gott sie daraus befreit hat. In einem langen Weg, den Mose gegangen ist, immer wieder zum Pharao und die Geschichte mit den Plagen. Und es endet mit dieser Passahnacht, in der die Juden kurz vorm Auszug ein Lamm schlachten, das in der Familie gemeinsam verspeisen. Und daran wird erinnert. Es ist geradezu das Wesen des alttestamentlichen Gottes, dass er diese Tat getan hat. Also es wird erinnert, zum Beispiel in der biblischen Eröffnung der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, dem Haus der Knechtschaft. Also diese Befreiungstat wird erinnert. Und dann gibt es ganz viele, also im heutigen Passa mal viele symbolische Dinge, die daran erinnern. Also bittere Kräuter werden gegessen, um an die Bitterkeit des Leidens in Ägypten zu erinnern. Und dann eben auch das Passa, das dann wieder ganz ähnlich wie nachher Jesus mit seinem Blut die Israeliten vor der letzten Plage bewahrt hat.
Ritualisiertes Erinnern in den Religionen, unter anderem beim christlichen Abendmahl. Darüber hat Klaus Hofmeister mit Achim Behrens gesprochen. Der ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Die Kraft der guten Erinnerung, das ist das Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Die Erinnerungen, die wir mit uns tragen, sie prägen ja zu einem guten Teil unsere Identität, Situationen und Ereignisse, die uns geformt haben, Menschen, die uns begleitet und uns geprägt haben, Orte, die ihre Spuren hinterlassen haben. Und manchmal haben wir auch Gegenstände, die mit solchen Erinnerungen verbunden sind. Gegenstände, bei denen wir innerlich genau wissen, das schmeiße ich auf keinen Fall weg.
Mein Lieblingsstück, was ich überall wieder mit hinnehmen würde aus der Vergangenheit, ist ein Setzkasten in Holz aus den 70ern von der Familie. Da hat jedes Kind, Eltern immer ein kleines Schmuckstück reingelegt. Verstaubt natürlich, aber wird auf jeden Fall bei mir immer wieder hingehängt oder bleibt auch hängen für die Ewigkeit. Ich verbinde damit Familie, Kindheit, Vergangenheit. Und eine sehr schöne Zeit in meinem Leben.
Ich habe über alle meine Umzüge und Auszüge den Sessel meiner Großmutter mitgenommen, den ich irgendwann mal geerbt habe. Ich glaube unbewusst, aus Versehen, aber der steht bei mir immer noch, immer mal wieder neu bezogen. Ich verbinde damit tatsächlich als junges Mädchen in der Schule meine ersten Leseerlebnisse. In diesem Sessel habe ich meine ganzen Bücher gelesen von irgendwie die Zeit, als alle bei uns Hermann Hesse gelesen haben, habe ich das auch Nächte durch, Beine über die Lehne und gelesen.
Alle meine Umzüge hat ein Bild mitgemacht, das ich von meiner Familie mütterlicherseits bekommen habe. Das hat mein Ururgroßvater gemalt und es zeigt die Studie zu einem Schutzengel. Und ich verbinde damit die Zuversicht, dass immer jemand da ist, der auf einen aufpasst. Und deswegen hängt dieses Bild in der Wohnung auch heute noch und erinnert mich immer daran, wie ich mit meiner Oma meine Kindheit verbracht habe.
Kostbare Erinnerungsstücke. Die Kraft der guten Erinnerung, das ist das Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Gute Erinnerungen sind ja ein Schatz, den wir auch nach langer Zeit noch heben können. Und vor allem aber können wir auch etwas dazu tun, gute Erinnerungen zu schaffen, indem wir Ereignisse bewusst und dankbar wahrnehmen. Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit der Psychologin Daniela Blickhahn vom Intal-Institut gesprochen.
Frau Blickhahn, wenn wir so zurückblicken, haben wir sicher alle Momente in Erinnerung, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben, also Momente, die uns erfüllt haben, wo wir uns stark fühlten, aber die sind irgendwie vorbei. Lassen sich solche guten, starken Erlebnisse mit Hilfe der Erinnerung wieder herbeiholen und tatsächlich auch wieder beleben?
Ja, die lassen sich wieder beleben. Und das Schöne daran ist, dass Gefühle keinen Zeitstempel tragen, sondern ein Gefühl, das wir erleben, das ist immer in der Gegenwart, auch wenn es ausgelöst wird durch eine Erinnerung an eine vergangene Erfahrung. Also unser Kopf kann natürlich zuordnen, das war vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 20 Jahren. Aber wenn wir das Gefühl aus der Erinnerung abholen, dann passiert das immer in der Jetztzeit. Und deswegen ist Dankbarkeit, die ja oft mit vergangenen Erfahrungen, manchmal mit gegenwärtigen Erfahrungen gekoppelt ist, deswegen ist das so eine besondere Emotion, weil wir sie in Echtzeit in der Gegenwart erleben können und sie dann ihre positiven Wirkungen auch entfaltet.
Wenn wir in einer Krise stecken, sagen wir, es geht uns nicht gut, ich bin belastet, ich bin vielleicht durch eine Krankheitsdiagnose belastet, vielleicht ein Arbeitsplatzwechsel, vielleicht sogar der Verlust von Menschen, und können uns dann Erinnerungen an so Situationen von früher eventuell stärken? Also gibt es gute Erinnerungen, die eine stärkende Kraft haben in Krisen?
Ja, definitiv. Also es gibt gute Erinnerungen, die uns stärken. Punkt. Egal ob in der Krise oder in einer neutralen Phase. Ne? Sie stärken uns an und für sich. Das, was in der Krise wichtig ist, der Fachausdruck dafür wäre Emotionsdifferenzierung. Das bedeutet die feine, abgestufte, nuancierte Wahrnehmung von unseren Gefühlen. Und in einer Krise überwiegen oft die unangenehmen, die bedrohlichen, die ängstlichen Gefühle. Das ist ganz natürlich. So ist unsere psychische Werkseinstellung ausgelegt, weil wir versuchen, dass das, was gefährlich ist, sofort wahrgenommen wird, ne, damit wir damit umgehen können. Und deswegen springen diese unangenehmen Gefühle schneller in den Vordergrund unserer Aufmerksamkeit. Damit wir aber damit gut umgehen können, brauchen wir noch eine Möglichkeit, dass wir die positiven Emotionen auch wahrnehmen. Hm. Und diese positiven Emotionen, die sind von unserer psychischen Werkseinstellung leider nicht so gepolt, dass sie ganz von selber nach vorne springen, sondern die brauchen ein bisschen Unterstützung von uns. Und Dankbarkeit wäre ja so eine positive Emotion. Mhm. Na, man kann sich so vorstellen, wenn man jetzt in einem Garten bestimmte Blümchen anpflanzen möchte, die ein bisschen einen Schonraum, einen Schutzraum brauchen, dann pflanze ich die nicht mitten in die pralle Sonne auf der Wiese, sondern dann kriegen die vielleicht einen Platz unter einer Hecke oder an einer etwas größeren Pflanze, wo sie auch mal Schatten oder Windschutz haben. Und Emotionsdifferenzierung heißt, dass ich den positiven Gefühlen so einen Schonraum, Schutzraum baue, mir also immer wieder auch bewusst diese positiven Gefühle herhole, auch wenn nebendran der Wind durchpfeift, wenn also daneben auch unangenehme Emotionen präsent sind. Und unsere Psyche ist durchaus in der Lage, beides wahrzunehmen, sowohl die guten als auch die unangenehmen Emotionen. Und wir können da sozusagen lernen, diese feinen Unterschiede mehr und mehr wahrzunehmen. Und dann kann auch Dankbarkeit als Pflänzchen für sich gut Wurzeln kriegen und dann am Ende dann auch Früchte tragen.
Und das Bild vom Garten ist natürlich unheimlich stark, ne? Weil wir dann sozusagen durch unseren inneren Garten, vielleicht auch den Garten unserer Erinnerungen schreiten. Und wir wissen, es gibt dann tatsächlich, egal wie tief die Krise ist, tatsächlich diese Ecken, auf die wir gerne schauen können und stärkend schauen können.
Ja, das ist wohl wahr. Und jeder, der einen Garten hat, der kennt ja auch die Jahreszeiten im Garten. Und in Krisen, wenn die Blätter gefallen sind oder die Früchte nicht mehr am Baum hängen, dann ist es ja auch möglich, auf den nächsten Zyklus wieder zu hoffen und Zuversicht zu haben, dass sich das auch wieder ändern wird.
Die Kraft der guten Erinnerungen, wie wir sie pflegen können und wie sie uns im Leben stärken können, gerade auch in Krisenzeiten. Darüber hat Klaus Hofmeister mit Daniela Blickhahn gesprochen. Sie ist Psychologin am Intal-Institut. Und wir haben schon darüber gesprochen, die Religionen sind ein Hort der ritualisierten Erinnerung. Die vor uns liegende Karwoche ist so eine stark von Ritualen geprägte Zeit. In Oberbaisheim gibt es die Möglichkeit, die Geschichte, die in der Passions- und Ostererzählung erinnert wird, ganz vielfältig und vor allem mit allen Sinnen zu erleben.
Das Schofarhorn ertönt, ein Instrument aus biblischer Zeit. Und das Passamahl geht los im Sinnenpark von Oberbaisheim. Eine Schulklasse aus dem nahen Malsfeld sitzt auf Bänken, die mit Tüchern und Fellen bedeckt sind. Tücher hängen auch an den Wänden und in der Mitte ein langer Holztisch mit Tonkrügen und Matze, sehr dünn gebackenes jüdisches Brot. Kross gebacken wie ein Knäckebrot. Für die Kinder ist es wohl das erste Mal, dass sie so etwas essen. Wie gefällt Ihnen der Sinnenpark?
Gut. Super.
Und was gefällt euch am meisten?
Das Essen.
Es ist doch wirklich lecker. Aber wenig später wird es dann ganz ernst. Die Klasse steht vor dem Kreuz von Golgatha. Jesus ist an so einem Kreuz qualvoll gestorben, erzählte Sigrid Bormann. Sie führt die Klasse durch den Ostersinnenpark.
Jesus war eine Art König, doch er handelt so ganz anders als die Herrscher dieser Welt. Er wird zum Diener für alle, die es zulassen.
Der dienende Sohn Gottes, der sein Leben lässt für alle Menschen. In einem ehemaligen Schweinestall hat ein ehrenamtliches Team die Kulissen aufgebaut. Alles möglichst authentisch. So als würde man wirklich durch das Jerusalem vor 2000 Jahren gehen. Selbst die Grabkammer, in der Jesus begraben wird, ist kalt und dunkel. Aber gleich dahinter wird es hell. Die Auferstehung kommt. Und gleich dahinter ein grüner Garten mit plätscherndem Wasser. Joachim Schade hatte die Idee für den Sinnenpark. und hat ihn mit Gleichgesinnten auf seinem Bauernhof eingerichtet.
Es ist mir ein großes Anliegen, dass diese Botschaft von Ostern, der Hoffnung, der Freude, der Zukunft, des Lebens, an die Menschen rangebracht wird. Und dieser Sinnenpark ist eine ganz tolle Möglichkeit, das auf eine Art und Weise zu machen, in Form von Schmecken, Sehen, Hören, Riechen. Deswegen heißt es auch Sinnenpark.
Alle 2 Jahre wird der Sinnenpark auf dem Hof in Oberbeisheim aufgebaut. Joachim Schade erlebt dann immer wieder, dass Menschen der Besuch sehr bewegt.
Manche gar niederknien, manche vielleicht sogar in Tränen ausbrechen oder sich umarmen. Sehr bewegend, wirklich. Alte Menschen, genauso auch Kinder, die manchmal da lang stehen. Wir wissen ja nicht, was sie beten, aber dort ihr Herz so vor Jesus ausschütten.
Jeder ist hier willkommen, das betont Schade immer wieder, um die Geschichte von Ostern ganz neu kennenzulernen.
Das kann man im Sinnenpark von Oberbeisheim. Unser Reporter Jens Wellhöhner erzählte davon. Die Kraft der guten Erinnerung, das war unser Sonntagsthema in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter. Alle 2 Wochen frisch mit Hinweisen auf Themen und Sendungen aus Religion und Kirche und mit Kommentaren zum religiösen Zeitgeschehen. Ganz einfach abonnieren auf unserer Webseite hrde/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke für Ihr Interesse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.